Pascal Virotius gewinnt sein zweites Next-Gen-Turnier in Folge. Kevin Troppmann spielt sich Richtung Super League und ein ehemaliger WM-Viertelfinalist spielt sich zurück in den Alley Pally. Das alles heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport1-Darts-Podcast jede Woche mit zwei neuen Folgen am Start. Danke fürs Einschalten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt das Ding, empfehlt uns weiter und hinterlasst uns gerne auch 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple, ist das möglich. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite heute nicht Micha Wattenberg. Der macht nämlich Urlaub. Stattdessen fachkundiger Ersatz. Am Start heute mein Kommentatorenpartner des vergangenen Next-Gen-Streaming-Wochenendes. Max Mainz, grüß dich, hi.
Ja, herzlich willkommen auch und danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Du hast es schon gesagt, wir haben das Next-Gen-Wochenende zusammen kommentiert. Also unsere Stimmen haben die einen oder anderen bestimmt schon jetzt zusammen gehört. Ich habe geguckt, die Streams waren jeweils über 4 Stunden lang. Also war einige Zeit, die wir da zusammen verbracht haben am Kommentatorenplatz.
Und jetzt gehen wir einfach nochmal in die Verlängerung und vielleicht nochmal zur Einordnung. Also du bist der Kopf hinter dem großen Instagram-Account Darts Universe und warst ja auch schon mal bei uns hier im Podcast zu Gast und jetzt eben mit mir zusammen am Mikrofon in Hildesheim. Darüber sprechen wir gleich. Diesen Podcast hört ihr natürlich immer zweimal die Woche und wer uns für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer bei Patreon unterstützt, der bekommt die Folgen schon immer etwas früher, also sobald sie aufgenommen sind. In dieser Woche mit der zweiten Folge sind wir ein bisschen später am Start bei Patreon, weil wir erst am Donnerstagabend aufzeichnen. Da spreche ich dann mit Kevin Troppmann, das passt ja. Und ja, ansonsten die Info, bei Patreon gibt es natürlich auch exklusive zusätzliche Folgen nur für Patreon-Supporter in unregelmäßigen Abständen. Da werden wir auch bald wieder was für euch an den Start bringen. Link zu Patreon in der Folgenbeschreibung, genauso die Links dort zu unserem Discord und zum Sport1-Darts-Newsletter. Also, wir haben eben schon angerissen, Next Gen steht natürlich im Mittelpunkt, die Events 15 und 16 in Hildesheim. Wir werden aber auch noch über die Nordic and Baltic Tour sprechen, über CDC Tour, also über Nordamerika Darts. Und wir werden dann auch eine kleine Vorschau liefern auf die European Tour in der Halle 39 in Hildesheim. Also sind volle Darts-Tage dort in Niedersachsen. Und wir gehen jetzt erstmal rein. Es war am Samstag ein Sieg von Pascal Virotius und da klingelt es ja irgendwie. Der Mann hatte ja am Sonntag zuvor noch das Next Gen Event Nummer 14 gewonnen. Jetzt also Back-to-Back-Titel. Damit haben wir jetzt beide nicht gerechnet im Stream.
Nein, überhaupt nicht. Aber also natürlich, vielleicht nach dem ersten Titel, den er gewonnen hat, kann man ihm das natürlich zutrauen, dass er auch einen zweiten noch gewinnt. Dass er es dann Back-to-Back macht, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Aber das ist dann schon echt grandios, dass er das so geschafft hat. Und ich glaube, das hat zuvor nur Nico Springer geschafft. Also ja, Respekt auch. Ich glaube, es waren 4 gespielte Events dann insgesamt. Wenn man den Sonntag noch mit einrechnet, dann war das 5. Aber das ist eine absolut kranke Quote, davon 2 Events zu gewinnen und eben durch diese 5 Events dann einfach einen Super League Contender zu sein. Also der hat ziemlich gute Chancen auf die Super League. Ich weiß nicht, ob er schon sicher ist, aber er kann sich das ja vielleicht schon mal einplanen, dass er zur Super League fährt. Und wenn er jetzt noch irgendwie passable Ergebnisse in Eisenstadt einfährt, soweit er da natürlich dann erscheint, dann kann er schon sehr gut damit planen, in der Super League zu spielen. Und ich glaube, ja, vor dem Wochenende, was wir jetzt hatten in Hildesheim, also das erste Hildesheim-Wochenende jetzt, hätte, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass wir Pascal Virotius tatsächlich in der Super League sehen könnten.
Ja, und Pascal Virotius selbst wahrscheinlich am wenigsten, denn auf PDC-Ebene war er in den vergangenen Jahren überhaupt nicht so gut unterwegs. Hatte ja das German Masters, also die deutsche Meisterschaft des DDV gewonnen, ich glaube in 2019, damals im Finale gegen Florian Hempel. Aber auf PDC-Ebene hat es jetzt eben erst Klick gemacht, aber gerade rechtzeitig, um sich hier überraschend für die Super League qualifizieren zu können. Das sieht richtig gut aus, sprechen wir gleich noch drüber. Also es waren 9 Spiele, 9 Siege von Virotius am Samstag. Im Stream hatten wir ihn bereits ab dem Achtelfinale Konstanz. Da war es ein 4:2 gegen Franz Rötsch inklusive einem 170er Finish. Also Franz Rötsch zu besiegen ist auch eine Ansage, wenn auch Rötsch insgesamt eher enttäuschend wieder unterwegs war an diesem Wochenende. Im Viertelfinale gewinnt Virotius gegen Jan Schmidt. Jan Schmidt, der 2 Viertelfinals gespielt hat an diesem Wochenende, aber auf die Doppel da das gar nicht hinbekam. Und Virotius war umso stärker. Gerade so diese 2 Dart-Finishes, die waren sehr häufig bei ihm zu sehen und Virotius hatte in diesem Viertelfinale, Max, ja eine Quote von 80% auf die Doppel.
Ja, genau diese Finishes, du hast es angesprochen, genau das hat ihm eben geholfen, um diese Spiele zu gewinnen. Es waren nicht immer die stärksten Spiele, vor allem dieses Match gegen Jan Schmidt ist mir im Kopf geblieben. Das war nicht unbedingt das höchste Niveau, was die beiden uns da gezeigt haben. Aber der Unterschied in diesem Match war einfach, Virotius hat seine Chancen genutzt, nachdem sie vor allem Jan Schmidt verpasst hat. Es waren, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte Jan Schmidt in jedem der Legs bei diesem 4:0 auch Chancen, eigentlich auf Doppel, also auch klare Chancen, teilweise drei Darts, teilweise mehr Darts, um da das Leg zu checken. Aber ja, war dann eben nicht zur Stelle. Und Virotius, ich glaube, es waren zweimal die 72, die er einfach dann ganz trocken mit zwei Darts löscht. Es waren diese zwei Dart-Finish, die ihm ja auf jeden Fall durch diesen Turniertag getragen haben, obwohl er nicht immer wirklich zu 100% on point war, was das Scoring zum Beispiel angeht. Aber es hat dann eben perfekt gereicht. Und das war einfach über das gesamte Turnier gesehen Mega-Timing von Pascal Virotius und dann am Ende auch ja verdient gewonnen.
Im Halbfinale hatte er noch einen Krimi zu überstehen gegen Michael Unterbuchner. Das ging bis in den Decider, hat richtig Spaß gemacht auch zu kommentieren, weil es sehr dramatisch war. Für Unterbuchner natürlich wäre so ein Titel auch richtig wichtig gewesen, denn der wäre Stand jetzt eben nicht in der Super League und das wäre sicherlich dann aus seiner Sicht eine kleine Enttäuschung. Im Finale für Pascal Virotius war es eine klare Kiste gegen Marcel Gerdon, da musste er dann aber auch nicht mehr die besten Darts auspacken. Also Gerdon spielt eine 69, Virotius eine 70 und wir hatten im Verlauf des Tages im Stream ja deutlich bessere Partien, also im Prinzip dann für Virotius auch gut gelaufen, dass er sich diese für seine Verhältnisse etwas schwächeren Partien dann auch ausgerechnet in den entscheidenden Momenten doch noch erlauben konnte, so auch im Finale.
Ja, da war es im Prinzip das gleiche Ding, er war wieder zur Stelle, Gerdon hat so ein bisschen die Power gefehlt, man hat Gerdon da auf jeden Fall angemerkt, dass es ein langer Tag für ihn war, er irgendwie nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel war auch. Und genau da ist dann Pascal Virotius wieder reingegangen, obwohl er auch wieder nicht vielleicht sein A-Game gespielt hat, aber es hat da wieder gereicht. Deswegen, das muss man ihm hoch anrechnen, dass er das so on point immer hinbekommt. Und wenn die Gegner eben auch schwächeln, dass er dann trotzdem vor den Gegnern ist und das ausnutzen kann und sich dann eben so auch, ja, fast für die Super League schon qualifiziert hat, das ist wirklich, spektakulär.
Ansonsten gehen wir nochmal ein paar Namen durch. Also Marcel Gerdon müssen wir jetzt auch natürlich loben, obwohl er jetzt im Finale dann nicht performt hat. Er stand zum insgesamt dritten Mal in einem Endspiel, hat noch keinen Titel geholt, aber die Super League wird natürlich auch mit ihm stattfinden, weil er unfassbar konstant unterwegs ist. Dreimal im Finale, dazu viermal Halbfinale, also Marcel Gerdon überragend unterwegs. Michael Unterbuchner, der das Halbfinale verloren hat gegen Pascal Virotius, war aber am besten Spiel des Tages beteiligt. Das hat er gewonnen in der Runde der letzten 32 gegen Maximilian Czerwinski. Beide spielen knapp unter 100 Punkte und Unterbuchner checkt am Ende 132 zum Match mit Bull-Bull Doppel 16. Diese Partie war ein absolutes Streaming-Highlight in diesem gesamten Next-Gen-Jahr, muss man sagen am Ende.
Ich glaube, das hat am meisten Spaß gemacht zu kommentieren, weil beide, das war einfach ein Schlagabtausch. Es war hin und her und dann mit so einem Ende das Match zu beenden. Es waren beide knapp an die 100. Das war wirklich, ja, es hatte schon eigentlich Pro-Tour-Level, wenn man das so will. Es war unfassbar hohes Niveau. Ich erinnere mich noch an die letzte Szene. Czerwinski ist da bei 220 Rest und spielt eben diesen grandiose 180, hat 40 Rest. Und Unterbuchner ist dann halt auf 132 und nimmt die dann auch direkt raus. Also das Back-to-Back so zu haben im Stream zum Match, ja, war absolut Weltklasse. Und ja, es war das stärkste Spiel am Wochenende wahrscheinlich. Und mega, mega Match. Hat richtig Bock gemacht zu kommentieren auf jeden Fall.
Leon Weber war der andere Halbfinalist, also ein weiteres starkes Ergebnis für ihn und das geht auch stramm Richtung Super League Teilnahme. Ansonsten, ja, wir hatten einen guten Streaming-Auftakt mit der Partie Steven Noster gegen Arno Merck in der Runde der letzten 64. Arno Merck ja zum ersten Mal dabei, braucht aber die Next Gen auch nicht, um sich für die Super League zu qualifizieren, weil er ja bei der Super League letztes Jahr im Achtelfinale stand und dementsprechend fix dabei ist. Das war ein Highlight-Festival zum Start in den Streaming-Samstag. Merck direkt mit zwei High-Finalisten in den ersten drei Legs, also das hat auch richtig Bock gemacht. Ansonsten, wir hatten im Stream Lenny Schlüter einmal mehr, der hat im Stream dann gegen Leon Weber nicht mehr performt, aber zuvor ein toller Sieg für ihn in der Gruppenphase gegen Dragutin Horvat. Am Sonntag gewann er auch in der Gruppe gegen René Eidams, also hat zwei ehemalige WM-Teilnehmer besiegen können. Dementsprechend auch Lenny Schlüter wieder interessant unterwegs gewesen, am Sonntag dann ausgeschieden auf dramatische Art und Weise gegen Michael Hurz. Dem reichen 30 Darts im Decider, weil Schlüter x-mal die Doppel verpasst, Hurz dann auch auch Double Trouble hat. Also das war ein dramatisches Spiel, hatten wir leider nicht im Stream, aber trotzdem auch Lenny Schlüter, wieder ein Name, über den es sich zu sprechen lohnt.
Ja, absolut. Einer der Entdeckungen auch des Jahres. Ich kenne ihn noch gar nicht lange, mit seinen 16 Jahren, spielt noch nicht mal 2 Jahre Darts, und im Kopf geblieben ist mir dann vor allem auch, war das dann am Samstag, eben dieses entscheidende Match gegen Dragutin Horvat. Muss man sich mal vorstellen, wenn man da mit 16 Jahren steht und dann eben die Chance hat, ja, wenn ich jetzt hier gegen Horvat gewinne, komme ich in die K.O.-Phase, wenn ich verliere, bin ich raus. Und dann stehst du auch noch im Decider in diesem Match und checkst 66 Punkte, um das Ding zu gewinnen. Und danach ist gut, ist er ausgeschieden halt gegen Leon Weber. Da war er einfach unterlegen. Aber trotzdem finde ich es ja genial, denn doch schon in so jungen Jahren diesen Moment für sich zu nehmen und Horvat rauszunehmen, auch wenn der natürlich immer noch wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen ist. Der kommt ja erst aus einer Verletzung an der Wurfhand. Also für den, vielleicht ist er jetzt nicht ganz auf seinem Top-Niveau, aber trotzdem, der hat absolut nicht schlecht gespielt. Und das war auf jeden Fall ein toller Moment für Lenny Schlüter, den wir auf jeden Fall in der Zukunft, ja, auf den, glaube ich, müssen wir früher oder später, wenn der seine Ergebnisse noch so weiterbringt und sich so weiter steigert, ja, mit der Konstanz, dann werden wir über den in Zukunft definitiv noch öfter sprechen.
Dragutin Horvat an diesem Wochenende übrigens mit 0 Euro Preisgeld nach Hause gefahren. Das sagt auch einiges aus über die Leistungsdichte, die es auch in der Next Gen mittlerweile gibt. Dragutin Horvat am Sonntag in der ersten K.O.-Runde, also bevor es Preisgeld gibt, gescheitert und am Samstag bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Da sind einige bekannte Namen früh rausgegangen. Dragutin Horvat Dritter geworden hinter Kilian Hohnstedt und Lenny Schlüter. Auch Hohnstedt, ja, immer noch unbekannter Name, der auch da absolut zu überzeugen wusste. Und von dieser Kategorie gibt es mittlerweile viele Spieler. Also auch in der Gruppenphase müssen sich viele Spieler schon anstrengen, um durchzukommen. Ansonsten, ich habe noch mal so ein paar Namen notiert, die bereits in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Sascha Stuhlemmer, Dritter geworden hinter Jannis Barkhausen und Felix Schmidt. Ein David Schlichting, der um die Super League-Teilnahme spielt. Vierter geworden hinter Boris Novak, Stefan Taferner und Mats Penje. Moritz Bormann, der schon Turnier gewonnen hatte, genau wie Stuhlemmer. Dritter hinter Jan Schmidt und Jared Becker. Also das sind jetzt nur ein paar Namen. Marcel Althaus kann man auch nennen. Der ist sogar Gruppenletzter geworden in einer sehr guten Gruppe mit Franz Rötsch, Arno Merk und Alexander Haag. Also das spricht ja auch dafür, dass mittlerweile so 2/3 des Feldes an einem guten Tag zumindest mal so eine 75 punktuell spielen können. Ne?
Genau, und dann hast du zusätzlich halt noch diese kurze Distanz dann auch in der Gruppenphase. Du brauchst nur 3 Legs, um zu gewinnen, und das kann mal ganz schnell gehen. Da kann es wirklich reichen, wenn du 5-6 gute oder eben 5-6 schlechte Minuten hast und dann vielleicht ja in eine extrem schwierige Gruppe gelost wird, so wie sie Marcel Althaus hatte. Der hat ja nicht mal schlecht gespielt, und in, ja, weiß ich nicht, in 5-6 anderen Gruppen wäre der easy weiter und Gruppenerster geworden, aber dann hast du eben auch mal das Pech in Kombination mit dieser kurzen Distanz, und dann kann es auch für die Top Guns mal ganz schnell rausgehen. Und deswegen, also das Feld ist wirklich stark aufgestellt, das muss man einfach sagen, du hast es angesprochen, wie viele da an die 70, 75 spielen können, ist schon echt eine kranke Leistungsdichte, und ja, das macht das Ganze wirklich ultra spannend. Und vor allem an diesem Samstag hatten wir viele Namen, ja auch große Namen, die dann in der Gruppenphase schon direkt rausgegangen sind. Am Sonntag war es dann ja ein bisschen weniger, was Namen angeht, aber trotzdem, man verliert bei jedem Turnier, scheiden irgendwelche großen Namen in der Gruppenphase schon aus, weil diese Leistungsdichte so hoch ist und Fehler da sehr hart bestraft werden.
Sprechen wir dann jetzt über den zweiten Tag, über den Sonntag. Es war ja dann schon das drittletzte Turnier der Next Gen. Mitte September fällt die endgültige Entscheidung in Eisenstadt. Dementsprechend spitzt sich der Kampf um die Super League Startplätze zu. Und am Ende hatten wir bis zum Ende des Turniertages wirklich in puncto Super League eine spannende Ausgangslage, weil Kevin Troppmann durch diesen Sonntag marschiert ist und am Ende im Finale stand gegen Steven Noster. Und im Prinzip wusste Troppmann, dieses Finale, da geht es ja dann nochmal um 500 oder 1000 Euro Preisgeld, dieses Finale würde sehr wahrscheinlich, ja, zumindest richtungweisend sein, was die eigenen Super League-Chancen betrifft. Am Ende hat er dem Druck standgehalten und ist mit 6-4 über die Ziellinie gegangen. Und er steht damit jetzt auf Platz 10 in der Rangliste. Also da ist sehr viel an Druck auch abgefallen. Das hat man ihm angemerkt nach dem Matchstart.
Ja, auf jeden Fall kann man verstehen. Es war in seinem Kopf auf jeden Fall drinnen, dass wenn er zur Super League will, muss er unbedingt noch irgendein Turnier gewinnen. Er macht es jetzt zum Beispiel zum Glück für ihn ein bisschen vorzeitig. Also er kann jetzt vielleicht ein bisschen entspannter als hätte er keinen Turniersieg angefahren, nach Eisenstadt fahren. Aber man muss ja bei ihm auch sagen, der Cut-Off ist bei Nummer 10 und ist die Nummer 10. Das heißt, er kann immer noch überholt werden und ist eben der Erste, der dann verdrängt werden könnte. Das heißt, Eisenstadt wird nochmal richtig wichtig für ihn. Und die beiden Turniere, also da muss er irgendwas an Preisgeld mitnehmen. Also er muss da halt mindestens in die letzten 32 irgendwas mitnehmen, das ja, und dann eventuell auch hoffen, dass Franz Rötsch jetzt nicht irgendwie einen großen Run macht oder so. Also er ist noch nicht durch, muss man sagen. Trotzdem ist das mental als wirklich große Leistung anzusehen. In der Situation, du stehst eigentlich mit dem Rücken zur Wand, du weißt, es ist nicht mehr viel los jetzt, nicht viele Turniere, und dann holst du das Ding. Das ist schon, ja, muss man ihm echt groß anrechnen. Starke Leistung und über den Tag auch wirklich gut performt.
Zweimal über 100 gespielt, einmal in der Gruppenphase, einmal dann auch im Viertelfinale gegen Jan Schmidt. Also hatte wirklich richtig, richtig starke Partien dabei, hat aber auch ein starkes Timing dabei, zum Beispiel gegen Kai Gotthardt. Der hat dann 11 Data geworfen und hat ein Match gewonnen, am Ende mit 85 gegen die sehr starken 91 Punkte im Schnitt von Gotthardt. Das war das Halbfinale. Wir hatten ihn auch im Decider gesehen, im Achtelfinale. Das Match wurde auch von uns im Stream übertragen gegen Marcel Jung. Das war eine enge Kiste. Jung, der auch um die Super League-Teilnahme spielt, über die Jugend Rangliste und am Ende hier mit 3-4 dann gegen Troppmann rausgegangen ist. Am Ende also ein ganz wichtiger Sieg für Kevin Troppmann, für den Mann aus Bayern, und ich bin gespannt, was er dann im Podcast hier bei uns am Freitag erzählen wird, wenn ich mit ihm spreche. Sprechen wir dann jetzt nochmal ganz kurz über das Finale, so ein bisschen en Detail. Also es war am Ende ein 6-4. Es hätte gut und gerne in den Decider gehen können, aber Troppmann hat es sich selbst schwer gemacht. Also im Prinzip muss er 5-1 in Führung gehen. Das war absolut möglich. Verpasst dieses 5-1. Stattdessen kommt Nostan nochmal ran. Und gerade dann auch in dem 10. Leck ist es auch keine Selbstverständlichkeit mehr, dass er da dann über die Ziellinie kommt. Also es war dann auch schon eine enge Kiste geworden. Hat es dann hinten raus natürlich stark gemacht mit Triple 20, Doppel 19 für 98 Punkte Check zum Match. Aber ja, also ein Decider wäre nochmal spannend geworden, denn den hätte Nosta sogar beginnen dürfen.
Genau, und Nosta hatte eben auch zwei Darts, um in diesen Decider zu kommen, denn er hat 87 Punkte tatsächlich gespielt über die Triple 19, was natürlich ein bisschen ungewohnt ist, aber kann man auch machen. Ich habe es jetzt schon bei Luke Littler gesehen. Das heißt, wenn man dieses Segment da irgendwie mag mit der Doppel 10, dann ist die Doppel 15 halt auch direkt da. Wenn man das irgendwie mag, dann macht es auch Sinn, die 87 nicht wie für gewöhnlich über die Triple 17, Doppel 18 zu spielen, sondern auch mal über die Triple 19 für die Doppel 15. Hat er auch gemacht und dann eben zwei Darts allerdings auf der Doppel 15 verpasst. Und das, ja, wenn er davon einen macht, dann wird sie nochmal richtig spannend, glaube ich. Und dann weiß ich auch nicht, ob Troppmann da den Decider gewinnt. Aber dann checkt er eben die 98 Punkte, sehr starker erster Dart. Und dann ist ja auch immer das Ding bei 98, wenn du die Triple 20 triffst, du willst bei der Doppel 19 natürlich nicht in die einfache 19 abrutschen. Und dann kann es vorkommen, dass man eben, weil man diesen mentalen Aspekt hat, den ersten Dart vielleicht ein bisschen drunter setzt, damit man eben sicher ist, dass man noch diesen zweiten Dart bekommt. Aber nein, er setzt ihn mitten rein. Auch das fand ich mental sehr gut. Und ja, dann holt er sich spektakulär eben diesen Titel, der, wie wir schon gesagt haben, extrem wichtig war. Allerdings noch kleine kuriose Szene, dass er dann nicht als Kevin Troppmann announced wird vom Bordschiedsrichter, sondern als Patrick Troppmann, was gar nicht so weit hergeholt ist, denn sein Bruder heißt Patrick. Allerdings war es dann doch Kevin, der sich diesen Titel geholt hat und nicht Patrick. Trotzdem, ja, kleine witzige Szene fand ich das auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also Patrick Troppmann war ja auch in der Halle, hatte aber nicht mitgespielt. Am Wochenende zuvor war er allerdings auch an Bord gestanden. Diesmal wurde er dann zum Sieger ausgerufen, obwohl es sein Bruder Kevin war. Also war eine interessante Randnotiz und hat auch für gute Stimmung gesorgt, um es mal so zu formulieren. Aber logisch, dass die Stimmung natürlich gut war bei Kevin Troppmann nach diesem Turniersieg. Steven Noster als unterlegener Finalist, er wird da jetzt aber auch mit leben können, denn er hatte im Juni bereits ein Turnier gewonnen und ist auch sehr konstant unterwegs und ist die klare Nummer 2 der PDC Europe Next Gen Order of Merit und dementsprechend auch schon sicher qualifiziert für die Super League. Im Halbfinale hat er Patrick Tringler, den Österreicher, wirklich deutlich rasiert mit 5-0. Tringler war ganz schlecht unterwegs und hat dann auch nicht so die beste Körpersprache an den Tag gelegt. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass auch er schon qualifiziert ist für die Super League. Aber das war ein Spiel, ja, da haben wir uns alle ein bisschen mehr erwartet. War deutlich zu einseitig, als dass es noch irgendwie denkwürdig war. Es war dann eher denkwürdig schlecht aus Sicht von Patrick Tringler.
Ja, also ich glaube, es waren unter 70 auf jeden Fall in diesem Spiel von Tringler. Man hat es ihm auch angesehen. Es war irgendwie so eine Mischung aus, man hat schon einen langen Tag, man steht schon im Halbfinale und dann eben der Komponente, ja, wenn ich jetzt hier nicht gewinne, ist es auch völlig egal, es geht für mich nur noch um Preisgeld. Und dann hat man das eben dann doch schon gemerkt, in dem Halbfinale ist jetzt ja unter 60 dann doch eher ungewöhnlich. Ja, aber wie gesagt, es kann für ihn egal sein, denn er hat überhaupt keinen Druck mehr, er wird wahrscheinlich mit dabei sein und deswegen kann man das Spiel für aus seiner Sicht wahrscheinlich schnell abhaken und er kann nach vorne blicken, kann nochmal die zwei Turniere in seinem Heimatland mitnehmen, um da nochmal zu performen. Aber ja, sollte man jetzt nicht zu hoch bewerten, weil für ihn dann doch wenig Bedeutung da war.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Wir hatten auch deutlich bessere Momente von Patrick Tringler im Stream gesehen und zwar letzte 32, das war wirklich ein tolles Match, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil da auch sehr viel Körpersprache von beiden Spielern dabei war, sehr viel Reaktion und Emotion auch von Marcel Walpen, der dieses schweizerisch-österreichische Duell verloren hat und für Walpen ging es ja auch noch oder geht es auch immer noch um die Super League, ist da ja gar nicht so weit weg, aber es fehlen jetzt die großen Ergebnisse und Walpen war wirklich ja am Boden zerstört, hat sich da am Ende auch noch überworfen und verliert dann diese Partie gegen Patrick Tringler. Das war auch sicherlich eines der Highlight-Spiele von uns im Stream.
Ja, hat auch richtig Spaß gemacht, du hast es schon gesagt. In 2 Legs war es sehr bitter, wo er Matchstarts hatte. Einmal bei 60 Punkten Rest zum Match will er natürlich die 20 für Doppel 20 spielen, trifft dann die 1, muss nochmal wechseln, trifft dann auch die 19 so ganz knapp, dass er irgendwie nochmal rausgebracht wird, muss sich nochmal neu fokussieren und verhaut dann seinen ersten Matchstart über Tops, glaube ich. Und also das war schon mal der erste Moment und dann hat er zum Match nochmal 64 Punkte stehen, trifft sehr gut die Triple 16 für die Doppel 8 und nimmt sich da auch nochmal wieder Zeit. Der erste Dart war eigentlich richtig gut und dann will er die Doppel 8, aber trifft die einfache 16, also klaut sich im Endeffekt über die beiden Legs hinweg 2 Matchstarts und dann natürlich für einen Masterwalpen extrem bitter, weil, na klar, es geht um die Super League, da will er hundertprozentig rein, das weiß man und das sind eben vergebene Chancen, das ist ganz klar, das Preisgeld willst du mitnehmen, weil du einfach diese Chancen hattest und dass er das verpasst, ist bitter, aber vielleicht, ja, er hat ja noch ein Wochenende, da rechne ich ihm auch auf jeden Fall Chancen aus, vor allem man kann ja davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein paar Topspieler die Reise nicht antreten werden, die es einfach nicht nötig haben, weil sie schon qualifiziert sind und deswegen traue ich ihm da auf jeden Fall noch was zu. Trotzdem ist das Ergebnis sehr, sehr bitter.
Ja, sehr bitter insgesamt. Also hatte schon einige dieser dann auch bitteren Partien im Verlauf der Next Gen. Ich kann mich erinnern, auch am Wochenende zuvor, als er dann in der Gruppenphase bitter ausschied. Also schon viel Blödes dabei gewesen aus seiner Sicht. Und dann steigt natürlich von Woche zu Woche der Druck und es wird immer schwerer, auch das eigene Potenzial abzurufen. Also das merkt man Marcel Walpen so ein bisschen an. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Patrick Tringler, denn was wir nicht unerwähnt lassen dürfen, war die 170 zum Matchgewinn gegen Florian Socher im Viertelfinale. Das hat uns ja auch sehr gut gefallen. Also das war auch noch ein schöner Moment, wie rot Vinicius einmal mit der 170 am Vortag im Stream und Tringler jetzt mit der 170 zum Match gegen Socher. Für Florian Socher trotzdem super Ergebnis der Hildesheimer an eigener Wirkungsstätte sozusagen in der eigenen Stadt. Aber Patrick Tringler mit der 170 natürlich auch nochmal ein toller Moment von ihm.
Ja, generell, also was wir für Finishes im Stream hatten, das hat wirklich richtig Bock gemacht. Es ging direkt los da mit Arno Merck, das hatten wir auch schon angesprochen, wie er die 152 oder so zum Break direkt spielt. Zweimal 170, 132, also im Stream wurde uns wirklich einiges geliefert, das hat richtig Bock gemacht. Und ja, wahrscheinlich das Highlight dann vor allem, weil Socher auch die 170 stehen hatte dann gegen Tringler und die theoretisch hätte er auch checken können, aber Tringler nimmt ihn dann vorweg und checkt die 170 zum Match. Das war natürlich das Highlight und ja, richtig cool.
Dann jetzt noch der Blick auf ein paar sonstige Ergebnisse, Erkenntnisse etc. Der Stream begann auch am Sonntag mit einem Highlight, um es mal so zu formulieren. Also am Samstag der Superstart von Arno Merck mit dem High Finish. Jetzt die Partie zwischen Marcel Althaus und Marcel Gerdon. Marcel Althaus gewann die Begegnung etwas überraschend gegen den Vortagesfinalisten und nach Leg Nummer 1 hat er so ein bisschen die Muskeln spielen lassen im Stream. Das fand ich ganz lustig und fing danach an mit was waren es, 21 Punkte im zweiten Leg. Also ja, genau. Das waren auch Highlight-Sekunden im Stream, hat richtig Bock gemacht.
Ja, und da auch nochmal, die muss man auch die Verbesserung im Stream nochmal ansprechen, dass wir da ein Mikrofon jetzt in der Kabine hatten, in der Stream-Kabine, dass wir also die Darts im Board gehört haben, so will ich sagen, dass man da einmal dieses Geräusch hat, was ich immer sehr wichtig finde, einfach um die Atmosphäre reinzubringen. Und wir haben auch immer mitbekommen, wenn sich zum Beispiel so ein Marcel Althaus, das ist angesprochen, wenn er sich gefeiert hat oder wenn er mal ja gejubelt hat und das hat man alles jetzt mal im Hintergrund so ein bisschen gehört und das regt die Stimmung einfach an. Man hat so eine gewisse Grundstimmung einfach, das war ja wirklich eine sehr gute Verbesserung, die da im Stream gemacht wurde. Also das kann man auf jeden Fall und muss man so beibehalten und ja, eine sehr positive Verbesserung da aus meiner Sicht, was wir da alles mitbekommen haben.
Ansonsten, es gab auch am Sonntag wieder einige prominente Opfer der Gruppenphase. Allen voran natürlich Patrick Klingelhöfer müssen wir nennen, der um die Super League spielt, der jetzt wirklich ein verkorkstes Wochenende hinter sich hat und hier auch auf ja die bitterste Art und Weise ausgeschieden ist in einer sehr kompetitiven Dreiergruppe. Nichtsdestotrotz muss es sein Anspruch sein, da irgendwie durchzukommen. Aber er hatte ordentlich Druck, nachdem er sein erstes Spiel gegen Christian Helmeke verloren hat. Er musste dann gegen Francesco Marcone mit 3:1 oder 3:0 gewinnen. Und wir hatten uns die Partie dann in den Schlussminuten angeschaut. Es stand 2:1 für Klingelhöfer und er stand auf Doppel 18 Rest und verpasst dann drei Darts und Marcone checkt das Ganze zum 2:2. Dadurch dann entschieden die Gruppe Marcone und Helmeke weiter wegen des Leckverhältnisses. Am Ende gewann Klingelhöfer dann zwar noch den Decider, aber das war völlig egal. Hier freute sich am Ende nur der Verlierer in diesem Spiel. Also auch das bringt natürlich die Next Gen dann so ein bisschen mit sich, weil eben in der Gruppe gespielt wird in Hildesheim.
Ja genau, es war eben auch eine Dreiergruppe, also es gab keine weitere Chance für Klingelhöfer und das ist ein ganz bitteres Ergebnis, muss man einfach so sagen. Er stand, glaube ich, vorher noch auf einem Super League Platz vor diesem Wochenende, aber ist dann an Tag 1 in den Top 64 ausgeschieden und dann am zweiten Tag in der Gruppenphase. Ja, das ist ganz bitter, weil das ja 0 Euro Preisgeld macht, beziehungsweise ich weiß nicht, er hat bestimmt natürlich ein paar extra Preisgeld da eingespielt durch 180er High Finishes und Shortlegs und so weiter. Das heißt, da können dann ein paar Euros zusammengekommen sein, aber das sind nicht die Euros, die am Ende dann vielleicht den Unterschied machen, sondern du musst mindestens in die letzten 32 kommen, um eben da mal 75 Euro ja mitzunehmen. Und das hat er nicht geschafft, ist aktuell von einem Super League-Platz wieder runter. Das heißt, das Wochenende in Eisenstadt Mitte September wird extrem wichtig für ihn. Und da heißt es dann im Prinzip do or die. Einer der Spieler, der auf jeden Fall mit am meisten Druck hat, würde ich jetzt sagen, für die Super League, weil er natürlich auch weiß, dass er dieses Potenzial hat und auf jeden Fall vom Niveau super in die Super League passt. Und wenn er das jetzt verpassen würde, wäre es extrem schade und auch gegen seine Ansprüche wahrscheinlich, das muss man einfach so sagen. Aber die Chancen sind ja noch da und man muss es ihm absolut zutrauen, dass er das noch schafft. Deswegen, das wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie er dann in Eisenstadt im Endeffekt performt.
Ein Finalist der Vorwoche mit David Jeske, der hat auch ein schlechtes Wochenende hinter sich, vor allen Dingen am Sonntag da eben in der Vorrunde ebenfalls schon ausgeschieden, Dritter geworden in einer Gruppe mit Arno Merck und Elias Kulich, also auch da jemand, der Super League-Hoffnungen hatte, jetzt so ein bisschen eingestampft worden. Da ist jetzt der Druck natürlich sehr, sehr groß geworden vor dem entscheidenden Wochenende und da hat er ein bisschen an Platzierung verloren. Das gilt auch für David Schlichting, der über die Jugendrangliste sich noch Hoffnung machen kann. Er hat sich nach einem Spiel rausstreichen lassen, also konnte da nicht weiterspielen, weil er krankheitsbedingt einfach nicht spielfähig war am Sonntag. Auch das ein sehr verkorkstes Wochenende für ihn. Jared Becker können wir vielleicht auch nochmal erwähnen, ein guter Spieler auch auf der Development Tour in diesem Jahr mit einem 82er Turnierschnitt rausgegangen in einer Vierergruppe hinter Michael Hurz und Felix Schmidt. Auch das dann so typische Next-Gen-Geschichten, gerade bei freier Auslosung, sowas immer möglich. In der ein oder anderen Konstellation wäre er mit 82 im Schnitt wahrscheinlich mit 3-0, 3-1, 3-0 durchgekommen durch eine Gruppe. Ne? Also ja, so ein bisschen Losglück braucht man dann auch.
Ja, das gehört natürlich auch immer dazu. Aber ja, einer im Endeffekt, wenn man so eine starke Gruppe hat, einer muss dann im Endeffekt rausgehen und da machen es dann auch teilweise einzelne Lags eben den Unterschied, ob du weiterkommst oder nicht. Trotzdem, auch er müsste ja noch über die Jugendrangliste eine gute Chance haben, glaube ich. Er ist ja noch in der Jugendrangliste, ist er dafür gelistet. Ich glaube, das müsste so sein, aber...
Ja, aber er müsste nicht so weit vorne stehen, also das wird, ja, glaube ich, eher nichts.
Ja, eigentlich auch jemanden, den man so für die Jugendrangliste aus meiner Sicht auf dem Schirm haben müsste, eigentlich auch wenn jetzt die Ergebnisse auch wieder in diesem Wochenende vielleicht gefehlt haben, wenn er da die starken Gegner hatte. Trotzdem glaube ich, dass dann auch theoretisch, wenn man sich die Leistung anguckt, du hast es gesagt, er geht mit einem 82er Average in der Gruppe raus, das ist nicht selbstverständlich, damit kommt man eigentlich weiter und ja, wenn er jetzt da nach Eisenstadt fährt, würde ich eigentlich sagen, ist noch was drin, aber natürlich, jetzt zählen nur noch die Ergebnisse, jetzt kannst du nicht sagen, ah ja, Pech gehabt, eine gute Gruppe gehabt mit guten Gegnern, da zählen jetzt tatsächlich nur noch Ergebnisse, aber schauen wir dann drauf, wenn es soweit ist.
Also Jared Becker, nur die 47 der Jugendrangliste liegt auch daran, dass er eben jetzt nur die letzten Hildesheim-Wochenenden überhaupt gespielt hat. Also dementsprechend dann wahrscheinlich eher keiner mehr, der da vielleicht in Eisenstadt auch überhaupt nicht am Start sein wird, wenn er jetzt nur Hildesheim gespielt hat, müssen wir mal abwarten. Ansonsten vielleicht noch ein kleines Thema aus der Gruppenphase und zwar, wir hatten einen 30er Average von Marvin Koch gegen Leon Weber. Das ist sicherlich ein heikles Thema, aber müssen wir auch erwähnen, weil das natürlich auffällig war, vor allen Dingen für Spieler, der schon die Super League gespielt hat, der eher im Bereich 70 plus spielt oder auch 80 plus und hier gegen Leon Weber dann da ja einfach nicht spielen wollte, so muss man sagen. Also er hat absichtlich verloren. Das ist hier die Realität und da wird es auch ein Nachspiel haben. Das werden wir auch sicherlich noch beobachten müssen und da wissen wir aber auch beide, der Mann kann das besser und wird sicherlich auch im nächsten Jahr ganz anders auftreten. Also sowas macht man dann einmal und nie wieder, vermutlich.
Ja, das hoffe ich zumindest, weil wir wissen alle, was er spielen kann. Er war in der Super League und absolut auch jemand, der bei der Next Gen hätte was bewegen können. Gut, war glaube ich auch zwischendurch mal krank und so und ist jetzt nicht wirklich gut platziert. Das heißt, da natürlich jetzt vor allem nach diesem Wochenende wird die Super League überhaupt kein Thema sein. Aber sowas sollte einem dann nicht passieren, aus meiner Sicht, dass, ja, muss einfach nicht sein. Du kannst ja, ist okay, wenn du jetzt nicht unbedingt so viel Bock hast zu spielen und so, aber zieh dein Ding einfach durch und spiel normal und dann sagt auch niemand was. Wenn er da auch, was weiß ich, mit einer Anfang 60 oder so rausgeht, mit 3-0 kläglich verliert, dann sagt da auch niemand was. Aber 30 Punkte ist schon hart, also habe ich so in der Next Gen noch nicht gesehen und wir haben teilweise auch nicht das höchste Niveau. Also sind Leute mit 40er Average oder so da am Start, aber selbst die spielen dann eben nicht dieses Niveau und ja, finde ich sehr schade, muss ich sagen, wenn es denn jetzt wirklich alles so stimmt, aber ja, man muss ihm da auch vielleicht die Chance geben, dass er irgendwann nochmal neu angreifen kann mit einem neuen Mindset irgendwie und dann, ja, kann man vielleicht positiver in die Zukunft blicken.
Ja, genau, darauf wird es ankommen, ne? Dass man da sich neu settelt und dass man dann auch eben so einen kleinen Neustart hinlegt. Ich denke, in dem Alter ist das definitiv möglich. Und ja, Fakt ist natürlich, wenn wir jetzt hier auch über 37er oder 40er Averages referieren, was da eben der Unterschied ist, da verliert dann keiner absichtlich, ne? Also er hat ja absichtlich verloren und dementsprechend ist das dann am Ende eine blöde Kiste. Aber auch da gibt es zweite Chancen, sicherlich auch im Bereich der Next Gen. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Rangliste an. Nico Springer immer noch die 1, wird aber natürlich in Eisenstadt auch nicht dabei sein. Theoretisch kann Steven Noster da mit einem Turniersieg und irgendwie noch einem Run ins Halbfinale oder so noch vorbeiziehen, ist am Ende aber auch für die Super League egal. Nico Springer sowieso qualifiziert, Steven Noster ist jetzt auch durch, Marcel Hausotter ebenfalls, Kai Gotthardt ohnehin schon qualifiziert, Marcel Gerdon und Patrick Tringler können jetzt auch rechnerischen Haken hintermachen, also wir werden auch erstmals einen Österreicher dann sehen im Rahmen der Super League. Sehr gute Chancen hat Leon Weber, das sollte sich auch positiv ausgehen, genauso bei Pascal Virotius und Sascha Stuhlemmer, der zwar in der Vorrunde ausgeschieden ist am Samstag, am Sonntag dann auch, glaube ich, gar nicht dabei war. Aber trotzdem, die haben etwas über 200 Euro Vorsprung alleine auf Kevin Troppmann und 200 Euro, dafür braucht es dann schon ein Viertelfinale. Kevin Troppmann ist die 10, 164 Euro Vorsprung auf die 11 Franz Rötsch und der hat dann wiederum 128 Euro, also sind jetzt viele Zahlen, sorry, aber 128 Euro Vorsprung auf Patrick Klingelhöfer, der auf der 12 liegt. 128 Euro ist genau ein Achtelfinale und ein Finish im Bereich 131 bis 160. Also auch auf diese Situation muss dann geachtet werden am 14. und 15. September in Eisenstadt und gerade die Plätze 11 und 12 können ja auch noch theoretisch mögliche Nachrückerplätze werden, aber das ist eben nicht sicher, das ist auch so nicht im Regelwerk, aber da müssen wir einfach abwarten, wie die PDC Europe am Ende entscheiden wird.
Ja, sehr, also bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, man würde sich's einfacher machen, wenn man dann ja genug Leute über die Rangliste nachkommen lässt. Man weiß ja schon, wenn man jetzt die Rangliste hat, dadurch, dass Springer und Gotthardt schon raus sind, sag ich mal, hat man auf jeden Fall die 8 aus der Hauptrangliste und das ist ganz sicher, es werden auf jeden Fall 4 aus der Jugendrangliste auch noch mit reinkommen. Das heißt, man hat jetzt schon mal 12 Spieler plus eben die 16 aus dem letzten Jahr. Und dann kommen wir auf 28. Ich denke mal, dann wird es auf 32 hochgehen. Auch das steht ja, glaube ich, noch nicht fest. Aber das ist ja das nächste Sinnvolle. Ich denke mal, was anderes macht da keinen Sinn. Das heißt, man müsste noch 4 Wildcards vergeben. Und da ist dann die Frage, ja, gibt man die dann einfach, lässt man die über die Rangliste nachkommen? Das wäre leichter. Oder man gibt halt eine Wildcard an einen Patrick Klingelhöfer oder einen Franz Rötsch. Das ist dann die Frage, ob man sich damit dann einen Gefallen tut. Ich würde es, glaube ich, besser finden, wenn es einfach über die Rangliste geht. Das heißt, wir hätten 16 von der Next Gen 14 über die Next Gen und 16, die sowieso schon qualifiziert sind. Und dann hat man nur noch zwei Wildcards, beziehungsweise 3, wenn Springer sowieso für die WM qualifiziert ist. Ich denke mal, damit würde man sich es leichter machen. Aber auf die Entscheidung müssen wir eben noch warten. Und ich denke mal, dieser Kampf um die letzten Super League-Plätze wird, glaube ich, extrem spannend. Da haben, wenn man sich die Rangliste dahinter noch anguckt, hat man noch Leute wie Michael Unterbuchner, Michael Hurz, dem man es zutrauen muss, David Jeske, auch der ist noch dabei, Stefan Taferner. Also der Kampf um die Super League und die letzten Plätze wird, glaube ich, richtig gut und sehr spannend, vor allem, wenn man jetzt drauf guckt, es ist ein Double-In, Double-Out-Turnier in Eisenstadt, beziehungsweise 2 Stück, also auch nochmal eine neue Dynamik. Deswegen die Super League-Plätze, da gibt es auf jeden Fall noch einiges drum zu reden nach eben diesen beiden Wochenenden.
Ja, und Werner von Moltke, der Chef der PDC Europe, hatte ja Ende letzten Jahres, als die Next Gen dann bekannt gegeben wurde, hatte er es ja hier im Podcast auch gesagt, dass es 32 Spieler sein werden. Also davon können wir jetzt alle ausgehen. Du sprichst die Jugendrangliste an. Darüber gibt es ja garantierte 4 Plätze. Aber dadurch, dass Nico Springer, Leon Weber und Sascha Stuhlemmer schon über die große Rangliste qualifiziert sind, wäre Stand jetzt eben da noch ein bisschen Nachrückerpotenzial. Jannis Barkhausen, kann man sagen, ist sicher qualifiziert. Der kann es über die große Rangliste noch schaffen, aber hier wird auch nichts mehr anbrennen. Deswegen werden wir zum ersten Mal da sehen. Auch Moritz Bormann sollte das sehr easy jetzt schaffen hinten raus. Dahinter sieht es auch gut aus für Christopher Tundas. Stand jetzt wäre dann noch ein Nachrückerplatz frei. Da hat sich Marcel Jung jetzt vorbeigeschoben an diesem Wochenende an David Schlichting. Das sind jetzt 46 Euro Unterschied. Also das wird eine ganz knappe Kiste. Florian Socher hat 146 Euro Rückstand, hat bislang nur in Hildesheim gespielt, spielt immer in Hildesheim und wird jetzt sich vielleicht fragen, ob sich da so eine Reise nach Eisenstadt lohnen könnte. Ich denke mal, ja. Marco Jungwirth hat auch noch Außenseiterchancen, ist so knapp 180 Euro hinter Marcel Jung. Das ist ein Österreicher und der wird sicherlich dann zumindest in Eisenstadt am Start sein am 14. und 15. September. Mit diesen Infos würde ich sagen, machen wir jetzt den Next-Gen-Deckel drauf, haben jetzt ganz bewusst auch nochmal ein bisschen detaillierter den Blick darauf geworfen, weil wir es eben zusammen gestreamt haben und weil vor allen Dingen jetzt eben sich diese Super League-Kiste so langsam aber sicher zugespitzt hat. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt nicht über Hildesheim, sondern über Island. In Reykjavik, glaube ich, müsste es gewesen sein, haben die letzten beiden Turniere der Nordic and Baltic Pro Tour stattgefunden und das waren spannende insofern, als dass es um die WM ging. Am Samstag hatten wir das Finale Andreas Harrison gegen Darius Labanauskas, war gutklassig, am Ende 6-5 für den Schweden. Labanauskas hat eine 4-2-Führung nicht nach Hause gebracht, im Decider auch ein Matchstart auf Bull vergeben und das war wichtig im Rennen gegen Johan Engström um den letzten WM-Startplatz im Nordic-Baltic-Raum. Engström ist im Viertelfinale mit 0-6 rausgegangen gegen Andreas Harrison und Jeffrey de Graaf, weiterer Schwede, hat dann im Halbfinale oder ist im Halbfinale ausgeschieden, aber das wäre egal, hat mit dem Halbfinale die WM-Quali schon klar gemacht. Also Platz 1 ging dann an Jeffrey de Graaf, das wussten wir am Samstag bereits und am Sonntag würde es sich dann entscheiden zwischen Labanauskas und Harrison und zwischen Labanauskas und Engström und am Ende hat tatsächlich Johan Engström die WM-Quali noch verspielt. Das ist wirklich sehr, sehr bitter für ihn gelaufen.
Ja, vor allem da auch noch ein Faktor, erstmal natürlich stark von Labanauskas, denn da auch den Turniersieg mitzunehmen. Doppelt bitter irgendwie für Engström und was ich dann auch von der PDC irgendwie nicht ganz immer verstehe, was da auch wieder die Nachrücker angeht. Wir haben ja Jeffrey de Graaf, der eben auch über die Proto sich theoretisch noch qualifizieren könnte, ist da in einer guten Position. Und wenn er sich denn jetzt Ende des Jahres über die Pro Tour noch qualifiziert, dann würde es für mich eigentlich Sinn machen, wenn man dann halt einfach den Nachrücker hat, auch von der PDC Nordic and Baltic Tour, das wäre dann eben Johan Engström. Aber es würde an die Nummer 33 der Pro Tour Order of Merit gehen, was ich so einfach nicht verstehe. Ich finde, man sollte da einfach den Nordic und Baltic Qualifiern dann mindestens auch die zwei Startplätze gewähren. Weil ja, das macht die Tour dann auch irgendwie ein bisschen weniger wert nochmal, wenn sich da jetzt so ein großartiger Spieler oder zumindest ein formstarker Spieler wie Jeffrey de Graaf da dann den Platz irgendwie komplett wertlos macht und dann nur einer weiterkommt. Genau das Gleiche ist bei den Frauen auch so, glaube ich. Wenn Bo Greaves da jetzt absagt, wahrscheinlich für die WM, wird da ja auch nicht der Platz irgendwie ersetzt, sondern es geht da, glaube ich, in den Tourcard-Qualifier, der Ende November ist. Auch solche Regelungen bin ich irgendwie nicht der größte Fan von. Deswegen, aber trotzdem, Labanauskas ist sicher, ich finde es ein bisschen schade für Engström, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, Engström, wirklich dürfte der unglücklichste Dartspieler des vergangenen Wochenendes auf der Welt gewesen sein. Also war ja auch jetzt die gesamte Tour über eigentlich in der Rangliste vor Labanauskas. Jetzt hinten raus hat es dann eben nicht mehr geklappt. Im Viertelfinale gegen Cor Dekker ausgeschieden, da auch wirklich am Druck offenbar zerbrochen. 68 spielt Engström und Labanauskas, das Gegenteil davon, ist mit dem Turnierverlauf eigentlich eher sogar besser geworden. Im Finale lag sein finnischer Gegner Teemu Haju mit 3-0 vorne, aber Labanauskas hat sich nicht beirren lassen, gewinnt 6 der nächsten 7 Legs und er musste das Turnier auch gewinnen. Also ein Finaleinzug hat ihm nicht gereicht. Er brauchte diesen Sieg dann gegen Haju und hat das geschafft mit einer 94 am Ende. Wirklich eine stabile Leistung. De Graaf also die Nummer 1, die Nummer 2 Darius Labanauskas. Am Ende sind es 450 Euro mehr im Vergleich zu Johan Engström. Und Darius Labanauskas als ehemaliger WM-Viertelfinalist natürlich dann doch recht großer Name für so einen internationalen Qualifikanten. Also hatte schon bessere Jahre, hat auch einen neuen Data schon im Ellipelli geworfen und was nicht alles. Ich bin mal gespannt, wie er da performen wird. Das werden wir dann natürlich spätestens im Dezember auch alles analysieren. An dieser Stelle dann nochmal von Reykjavik noch ein bisschen weiter Richtung Westen und zwar in die USA. CDC-Tour, Event Nummer 9, 10 und 11 haben stattgefunden. Das ist die Nordamerika-Tour. Auch da geht es um WM-Startplätze. 2 an der Zahl, beziehungsweise jetzt in dem Fall sogar 3, ne, weil der ja noch ein freier Startplatz ist über diese North American Championship. Die hat ja Matt Campbell gewonnen als Tourkartenbesitzer, kann er sich dafür aber nicht für die WM qualifizieren, etc. Dementsprechend haben wir eine besondere Situation. Die Turniersieger heißen Leonard Gates, Jim Long und Alex Spellman. Und Leonard Gates bleibt damit auf WM-Kurs, genauso aber auch David Cameron, Stoey Bunce und Jim Long. Also das bleibt auch bis zum Schluss spannend. Ja, freust du dich auf Leonard Gates? Das ist ja auch eher eine kontroverse Person, um so zu formulieren.
Ja, ich habe es auch irgendwie mitbekommen. Teilweise wurde dann irgendwie nicht so gut über ihn gesprochen, weil er dann irgendwie zu ein paar Leuten irgendwie unsympathisch wirkte und die auch irgendwie abgewiesen hat und so, glaube ich, war das. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, nur die Bühnenperformance und seinen Auftritt generell anguckt, dann muss man sich eigentlich immer auf Leonard Gates freuen. Der ist er wirkt halt mega super sympathisch, wirkt super witzig und Walk-On ist immer ein Highlight im Ellipelli. Also wenn wir den dieses Jahr wieder dabei haben, wonach es ja jetzt wahrscheinlich aussieht, dann freue ich mich eigentlich auf ihn. Und ja, dann sind die anderen Sachen, die man so über ihn hört, vielleicht auch dann irrelevant für mich, weil es jetzt doch nicht so groß ist, aus meiner Sicht, was ich jetzt gehört habe. Deswegen Leonard Gates für mich immer jemand, den ich gerne im Ali Pelli sehe.
Die letzten Turniere und dort findet dann die Entscheidung statt, finden Ende September oder werden ausgetragen Ende September im Bundesstaat Indiana in Brownsburg. Danach wissen wir, wer die USA und wer Kanada vertreten wird im Ali Pelli Ende des Jahres. An dieser Stelle, wir sind jetzt von Hildesheim über Reykjavik und über Niagara Falls einmal so ein bisschen durch die Welt marschiert. Darts-technisch werden wir jetzt nochmal zurückdrehen, das Ganze. Und zwar, wir kommen jetzt wieder in Hildesheim an, denn an diesem Wochenende findet dort das nächste European Tour Wochenende statt, das nächste European Tour Event, die German Darts Championship. Jetzt hatten wir eine European Tour Pause über den Sommer, jetzt geht's da aber wieder in die Vollen mit fast wöchentlichen Turnieren. Freue ich mich auch sehr drüber, über dieses Comeback sozusagen. Und wir haben ja quasi auch noch ein ganz besonderes deutsches Comeback, Max.
Ja, genau. Es ist tatsächlich Max Hopp. Den werden wir wiedersehen in Hildesheim. Der hat sich da durch den Host Nation Qualifier gespielt. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, ist es seit über 2 Jahren mal wieder ein Max Hopp auf der European Tour. Das letzte Mal war 2022 in München, wenn ich richtig bin. Also ja, ich bin mal gespannt, wie so seine Verfassung ist. Er hat natürlich hier und da gespielt, Challenge Tour und so weiter und so fort, jetzt nie die großen Ergebnisse eingefahren. Deswegen, aber eigentlich Bühne kann er ja, hat einen Titel gewonnen schon bei der European Tour, das ist ein bisschen her. Aber trotzdem, wir wissen ja, was er kann. Die Form ist für mich schwierig einzuschätzen. Trotzdem freue ich mich da sehr auf Max Hopp und auch ein Nico Springer wird ja von der Partie sein. Genauso wie Dragutin Horvat und Matthias Ehler sind, glaube ich, die 4 Host Nation Qualifier. Also durchaus ja Qualität und vor allem die ersten 3, die würde ich auf jeden Fall auch einen Sieg zutrauen in ihrem ersten Match. Jetzt nicht vom Turnier, aber vom ersten Match. Und dann schaut man mal, wie es weitergeht. Aber von deutscher Seite ist auf jeden Fall ja viel los, auf das ich auch gucken werde. Und zum Beispiel haben wir auch Ricardo Pietrzko als Titelverteidiger mit dabei. Also wenn man wirklich auf die Deutschen guckt, sehr spannend für dieses Wochenende.
Ricardo Pietrzko an Nummer 12 gesetzt, Martin Schindler an 10. Das heißt, sie werden auch erst am Samstag in den Turnierverlauf einsteigen. Das Ganze gilt auch für Michael van Gerven, so gerade noch in der Setzliste drin an Position 16. Ja, und die Deutschen hast du angesprochen, also die deutschen Host Nation Qualifier, alle am Freitag am Start. Ich denke, ziemlich sicher wird Max Hopp natürlich an den Freitagabend gesetzt und DJ Ötzi wird schon mal heiß laufen natürlich auf der Jukebox dort und Dragutin Horvat, da müssen wir sicherlich erstmal ein Fragezeichen hintersetzen, wie das Ganze sich verhält, ob er ein bisschen bessere Form da zeigen kann. Er hat natürlich jetzt immer noch die Probleme mit der Wurfhand. Bei Nico Springer bin ich einfach sehr gespannt, ob er eine bessere Leistung bringt jetzt als in der Frühphase dieses Jahres auf der European Tour. Bühne hatte ja auch im Podcast gesagt, dass er sich das nochmal fest vorgenommen hat, da nochmal besser zu performen. Und Matthias Ehlers, ja, da können wir auch gespannt sein. Das ist sicherlich so der kleinste und unbekannteste Name. Ansonsten, abseits der Deutschen haben wir aber auch schon am Freitag einige Top Guns am Start. Natürlich ein Raymond van Barneveld, auch ein James Wade, daran haben wir uns schon gewöhnen können, auch an Freitagen auf der European Tour. Nathan Aspinall, Dimitri Vandenberg auch dort regelmäßig am Start, aber auch ein Peter Wright muss am Freitag bereits ran. Also es zeigt sich, das, was die PDC damit bezwecken wollte, das hat sie geschafft. Also der Freitag ist deutlich besser und prominenter besetzt, aber natürlich macht es das für den Rest der Tour, für die Spieler immer schwieriger. Gerade für diejenigen, für die eben so eine European Tour Quali nicht so einfach zu erreichen ist, für dieses noch schwieriger geworden. Das erleben wir ja jetzt über das gesamte Jahr verteilt. Auch jetzt nach Abschluss dieser ganzen Qualifier hat man das mal gesehen, wie viele Spieler sich eben nicht qualifizieren konnten. Das ist eine richtig große Anzahl, eine deutlich größere als in den Vorjahren.
Genau, ich glaube, da habe ich auch die Statistik gesehen. Im letzten Jahr war das so, dass es waren, glaube ich, 89%, die sich tatsächlich mindestens einmal für die European Tour qualifizieren konnten in dem Jahr. Und in diesem Jahr waren es knapp über 50%. Also das ist schon ein sehr drastischer Abfall. Und ja, es macht natürlich auch Sinn. Die Plätze wurden radikal gekürzt. Es wurden von 24, waren das ja, glaube ich, auf 10 gekürzt. Dann macht es natürlich auch absolut Sinn, dass sich da weniger übers Jahr qualifizieren. Es ist eine harte Regelung. Ich glaube, das wurde jetzt schon oft genug diskutiert, ob es jetzt gut oder schlecht war. Das muss jeder für sich dann im Endeffekt selber wissen. Trotzdem, die Zahlen sprechen da auf jeden Fall für sich jetzt nach dem Abschluss der Qualifier und für mich ist es auf jeden Fall hart.
Ja, wir bringen es nochmal auf den Punkt, also die genauen Zahlen. 2023, 111 verschiedene Spieler haben die Tourcard-Holder-Qualifier gespielt für die European Tour. 94 verschiedene haben mindestens eine Quali geschafft, also wirklich fast alle. In diesem Jahr waren es 100 verschiedene Spieler, die gespielt haben oder spielen mussten, diese Tourcard-Qualifier. Und 59 verschiedene Spieler haben nur mindestens eine Quali geschafft. Also keine 60% ist wirklich ein deutlicher Abfall dann im Vergleich zum Vorjahr. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir alles besprochen für diese Woche. Wir sind gespannt auf das Comeback der European Tour, auf das Comeback, auf das Bühnen-Comeback von Max Hopp unter anderem, und all das wird natürlich nächste Woche Thema sein. Am Freitag gibt es jetzt noch eine Folge mit Kevin Troppmann, auch der hat ja schon für einen European Tour-Moment gesorgt in diesem Jahr und hat vor allen Dingen jetzt am vergangenen Wochenende für einen ganz, ganz wichtigen Karrieremoment gesorgt, denn es sieht gut aus mit der Super League. All diese Themen werde ich mit ihm besprechen, später eben in der Woche. An dieser Stelle sage ich danke an alle, die zugehört haben, und an dich, Max, hat wie immer Spaß gemacht.
Ja, hat mich auch wieder sehr gefreut. Natürlich danke für die Einladung, bin immer gerne dabei, wenn du mich fragst. Und ja, deswegen, es hat mir erstmal am Wochenende Spaß gemacht und auch heute, deswegen kann ich mich hier jetzt zufrieden verabschieden und bedanke mich bis hoffentlich zum nächsten Mal irgendwann.
So sieht's aus. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.